Die richtige Antwort ist auf die Frage, die ich euch gleich stellen werde, jetzt. Ich frage euch jetzt, wann hast du zuletzt einen Shalom-Moment erlebt? Und ich hoffe, du kannst gerade sagen, jetzt gerade eben im Lobpreis hatte ich einen Shalom-Moment. Wir sind in der Predigtreihe Suche den Frieden und jage ihm nach. Und am Anfang des Jahres, Januar, blickt man ja häufig auch so zurück oder vielleicht auch zwischen den Jahren, guckt, was war gut, was war schlecht, wie ging es mir so. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken. Denk mal zurück ans letzte Jahr. Wann hast du im letzten Jahr einen Shalom-Moment erlebt? Wenn du dich fragst, Shalom-Moment, was heißt das? Mit Shalom-Moment meine ich, Shalom, das hebräische Wort für Frieden, bedeutet körperlich, psychisch, sozial, geistlich, Wohlsein, Heilsein, alles stimmt, alles passt, alles ist gut. So, Blick zurück, letztes Jahr, Januar, Februar, mehr Sommermonate, Juni, Juli, August. Wann hast du einen Shalom-Moment erlebt? Nach Annelies erster Predigt zu dieser Themenreihe Suche den Frieden und jage ihm nach, hat er uns genau diese Shalom-Frage in der Hausgruppe gestellt. Ich weiß nicht, was du jetzt geantwortet hast, aber ich weiß, was wir geantwortet haben. Unsere Antworten sahen nämlich exakt so aus. Shalom erlebe ich im Ostseeurlaub. Abends auf dem Steg, da sind so die Sterne über mir, leichte Meeresbrise, es ist angenehm warm. Ja, ich kann einfach so mit Gott zusammen sein, alles passt. Oder Shalom erlebe ich oder habe ich erlebt bei einem All-Inclusive-Wochenende, wo ich wusste, auf meine Kinder wird gut aufgepasst und ich bin ohne meine Kinder hier und ich kann alles nutzen und ich muss mir über Finanzen keine Sorgen machen und ich kann mich hier auf, keine Ahnung, Tropical Islands oder so, es mir so richtig gut gehen lassen. Ich habe Shalom. Oder Shalom ist für mich, wenn ich einfach auch im Urlaub bin, meine Kinder spielen da ganz friedlich am Strand, keiner haut dem anderen die Schippe über den Kopf, keiner rennt ins Wasser. Alles gut, ich kann ein Buch lesen, ich komme mehrere Seiten weit, nichts passiert, ich erlebe, wow, Shalom. Fällt euch was auf? Unsere Shalom-Momente schließen nervige Menschen aus. Der beste Shalom-Moment hat in der Regel was damit zu tun, dass niemand, der nervt, anwesend ist oder nicht nervt. Und jetzt meine Frage an dich. Wie war es denn bei deinem Shalom-Moment, wenn du jetzt zurückdenkst? War der in der Bahn, im Stau, in der Einkaufsschlange, als die Frau mit dem riesen Einkaufswagen und den 1000 Sachen noch schnell an dir vorbeigewutscht ist und du mit deinen 3 Sachen hinten dran stehst? Was da, als du im Meeting warst und irgendwie noch gerade so reingehechtet bist, so einen Sprung vor deinem Chef und dich noch irgendwie so hingesetzt hast? Oder war es bei dir vielleicht auch eher zu Hause, im Bett, im Wald, auf dem Berg, im Urlaub, irgendwo, wo eben diese nervigen Menschen nicht sind? Die Aufforderung von diesem Jahr heißt, suche Frieden und jage ihm nach. Zu Urlaubszeiten und wenn du viel Geld ausgibst dafür. Falsch. Es heißt, suche Frieden und jage ihm nach 24/7. Egal, was du gerade an deinen Alltag drin hast. Im Bus, in der Bahn, im Straßenverkehr, ja, im Wartezimmer, im Kino, in der Kinderkrabbelgruppe, Achtung, Mütter, auf dem Elternabend, im Fitnesscenter und auch in der kleineren und größeren Familie. Ich möchte euch noch ein bisschen mehr aus unserer Hausgruppe erzählen, weil das war ein sehr fruchtbarer Abend. Gleich nachdem wir über unsere Shalom-Momente gesprochen haben, sind uns 2 Sachen aufgefallen, die irgendwie mit Shalom zusammenhängen. Und zwar zum einen, innerer Frieden ist eine Grundzutat für Shalom. Hast du keinen inneren Frieden, ist egal, wie es drumherum aussieht, kein Shalom. Wenn du darüber mehr wissen willst und du letzte Woche nicht da warst, hör dir die Predigt von Silke an. Zweitens, und das seht ihr hier wunderschön auf diesem Bild, Shalom scheint aufgrund der Menschen um uns herum so gut wie unmöglich zu sein. Ich mache euch ein paar Beispiele. Deine Kollegen streiten und lästern untereinander. Ein bisschen schlimmer. Deine Kollegen oder andere Menschen können dich nicht leiden und lassen es dich wissen. Vielleicht haben deine Familienmitglieder Erwartungen an dich, die du nicht erfüllen kannst oder nicht erfüllen möchtest. Du bist deinen Nachbarn zu laut. Deine Nachbarn sind dir zu laut. Deine Mitarbeiter machen Fehler und sagen, du warst. Deine Eltern nerven. Meine Söhne sind gerade nicht da, aber sie wüssten, würden jetzt nicken. Oder für all diejenigen mit kleineren Kindern, dein Kind hängt an der Kasse, schreiend an deinem Arm und lässt sich langsam zu Boden gleiten. Andere Menschen machen es uns schwer, Shalom zu erleben. Zumindest scheint es uns häufig so zu sein. Und der eine oder andere von uns hat es sogar erlebt, dass es Glaubensgeschwister sind. Es ist gar nicht der ungläubige Nachbar oder, keine Ahnung, ja, der Satansanbeter von nebenan, sondern tatsächlich, es sind die Glaubensgeschwister, die uns verletzt haben, die mit uns unversöhnlich sind oder mit denen wir nicht versöhnt sind. Wer macht derzeitig es dir schwer, dass du Shalom erleben kannst? Ich möchte euch von jemandem erzählen, der sich damit prima ausgekannt hat. Paulus. Paulus, der mehrfach geschlagene, ab und an mal eingekerkerte, ganz ohne Grund, der Gesteinigte, der konnte ein Lied davon singen, dass es nicht immer leicht ist, mit den Menschen drumherum Shalom zu haben. Und er hat ein Fazit gezogen. Und er hat Folgendes gesagt. Frieden haben ist nicht immer möglich. Frieden suchen schon. Jetzt fragst du dich, wo steht das denn? Sage ich dir. Steht in Römer 12, 18. Aber er sagt es ein bisschen anders. Er schreibt an die Römer. Ist es möglich? So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an euch liegt? Ist es möglich, so viel an dir liegt? Hab mit allen Menschen Frieden. Suche den Frieden. Jage ihm nach. Und da wollen wir heute uns reindrehen und uns überlegen, wie sieht es in unserem Leben aus? Das Erste, was wir prima raushören, ist, Frieden suchen ist proaktiv. Ja, er sagt, so viel an euch liegt, habt Frieden. Das hat was mit dir zu tun. Du bist involviert. Suche den Frieden proaktiv. Sei Friedensstifter. Und ich erzähle euch jetzt eine Story, die hat sich ganz so in dieser Art nicht zugetragen, aber so ähnlich, so das Grundkonzept stimmt, ist eine halbwahre Geschichte. Also halbwahre Geschichte, ich gehe nicht immer ins Fitnesscenter, aber ab und an tue ich das, aber wenn ich das tue, tue ich das immer am gleichen Tag zur gleichen Stunde. Und wenn ich es dann tue, da habe ich herausgefunden, es gibt die Cardio Gang. Die Cardio Gang sind Frauen mittleren bis höheren Alters, in meinem Fall sind es genau genommen 3 bis 4, die sich immer zur gleichen Zeit wie ich bei diesen Fahrrädern da einfinden. Und die haben so ein ganz eigenes Fitnessprogramm. Das sieht ungefähr wie folgt aus. Also kaum sitzen sie, und ich muss zugeben, ich kriege dann solche Ohren, weil normalerweise vergesse ich mein Handy und habe keine Musik und es ist langweilig. Also ja, das heißt, ich warte schon richtig auf die, dann kommen die. Und dann geht Folgendes los. Ilse sagt, nennen wir sie Ilse. Ah, hallo Gerda, was gibt's denn bei dir Neues? So, und Gerda besteigt ihren Drahtesel und antwortet schon richtig geübt sauertöpfisch. Stell dir vor, eine Latte in der Saunabank, die ist krumm. Das habe ich schon letzte Woche gesagt und die ist immer noch krumm. Ilse nickt mitfühlend. Ja, ja. Das Personal. Hier, Katastrophe. Super inkompetent. Und dann in dem Moment merkst du, der Ball ist im Rollen, ja? Jetzt hat Ilse den Ball. Ilse fängt an. Und weißt du, was mit dem Getränkespender ist? Lalalala, Getränkespender. Die Parkplatzsituation. Hat jemals jemand über die Parkplatzsituation nachgedacht? Parkplatzsituation. Es geht weiter, es geht weiter. Sie trampeln. Ja? Spannend. Und dann merkst du, Gerda kommt wieder ins Spiel. Jetzt hat sie schon einen roten Kopf. Entweder wegen dem Fahrradfahren oder wegen dem Ärger. Man weiß es nicht. Gerda hat den roten Kopf und sagt, draußen auf der Terrasse, seit Oktober liegen da die alten Blätter. Und die sind immer noch nicht weg. Die Terrasse verfault und die machen die nicht weg. Ist das denn zu fassen? Beide schütteln den Kopf. Jetzt schwitzt Ilse schon leicht und sagt, oh, es wird immer schlechter. Das macht sie seit einem halben Jahr. Es wird immer schlechter, kann man zusehen. Hast du schon gehört? Jetzt soll die Herrensauna auch noch renoviert werden. Was das für einen Dreck gibt. Und ob das dann nicht sehr laut hier wird. Und können wir uns dann überhaupt noch entspannen? Ich hoffe mal, dass sie das nicht an unserem Tag machen. Und so geht das on and on. Und ich merke irgendwann, so mir reicht es jetzt, das ist genug. Und denke mir, das langt. Geh. Was ich mich aber wundere ist, machen die das nur für mich? Also, oder ist das ihr Alltag? Machen die das nur miteinander oder geht es den ganzen Tag so? Und wenn es den ganzen Tag so geht, boah, das wäre mir zu anstrengend. Also sowas Anstrengendes auch. Paulus sagt, so viel an dir liegt, hab Frieden. Und ich sag dir, sei nicht wie meine Cardio-Gang. Ich habe für dich Tipps, wie wir Friedensstifter sein können. Wie wir das, was Paulus uns sagt, umsetzen können. So viel an dir liegt, hab Frieden. Und der erste Tipp ist, sei freundlich, einfach, aber wirkungsvoll. Zweitens, ereifere dich nicht. Damit meine ich, du hörst irgendwo ein Gerücht. Stopp, atme erstmal tief durch. Forsch erstmal nach. Stimmt es denn überhaupt? Erlaub dir nicht, was brühwarm weiter zu erzählen, weil es ja so schön ist. Oder gar, was ich auch oft höre, ein Szenario, das erst in der Zukunft stattfindet, aber es könnte ja so werden. Also macht es ja Sinn, sich jetzt schon mal Gedanken darüber zu machen, was passieren würde, wenn es denn so werden würde. Und man kann sich da prima ereifern. Ereifere dich nicht heißt auch, okay, dein inkompetenter Chef hat mal wieder seine Inkompetenz bewiesen. Schweige. Lass dich nicht aus mit den anderen Mitarbeitern oder Kollegen darüber, ist das denn zu fassen, wie war denn der drauf? Schweige, ereifere dich nicht. Ich habe einen super Tipp für euch, der gilt auch für mich. Selbst, und da sind wir Christen manchmal ein bisschen gnädig miteinander, im Gespräch mit deiner Gebetspartnerin oder alternativ deiner besten Freundin, deinem Ehepartner oder mit wem auch immer du sonst solche Gespräche teilst, prüf dich. Könntest du das, was du sagen möchtest, auch sagen, wenn dir wirklich in dem Moment bewusst ist, dass Jesus neben dir steht? Und wenn du es dann nicht sagen würdest, dann schweige. Sei Friedensstifter, sei konstruktiv. Such Lösungen und nicht Schuld. Und ein Teil davon ist, versuch den anderen zu verstehen. Das, was gesagt wurde, aber auch die Situation, in der er gerade eben steckt und auch die Art und Weise, wer er ist, sein Wesen. Ich halt, ne? Mich überrascht es immer wieder, dass ich in jedem Streit und in jeder Meinungsverschiedenheit so offensichtlich im Recht bin. Es ist für mich so einleuchtend. Ja? Es ist so erstaunlich eigentlich, ne? Es ist immer so. Und das Einzige, ja, für meine Gedanken machen Sinn. Das Einzige, was für mich völlig unverständlich ist, warum sieht es der andere nicht? Und ihr wisst, wer in meinem Fall meistens der andere ist. Es fällt mir total leicht zu erklären, warum ich eigentlich im Recht bin. Und warum meine Meinung die einzig richtige ist. Und viele Jahre Lebenserfahrung haben mir gezeigt, Erstaunlicherweise geht es mit anderen ganz genauso. Die Kunst ist, versuche zu verstehen, was denkt eigentlich der andere? Wie kommt er zu seiner Meinung? Und vielleicht nicht nur, wie kommt er zu seiner Meinung, sondern wie ist er gerade drauf? Ist er müde? Ist er überarbeitet? Ist er im Zeitdruck? Was ist seine Sicht der Dinge? Auf welche Art spielt sein Background mit, mein Background mit? Sei konstruktiv. Such Lösungen und nicht Schuld und versuch zu verstehen. Ein Friedensstifter ist weder beleidigt, noch beleidigt er. Wichtigster Punkt, ein Friedensstifter nimmt sich selbst nicht so wichtig. Du sollst den anderen höher achten als dich selbst. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Also, wenn Paulus sagt, so viel an euch liegt, habt Frieden. Erstens, sei ein Friedensstifter. Und jetzt kommt der perfekte Tipp für euch. Tu, was immer du tust, nicht für Menschen, sondern für Gott. Das ist der Schlüssel für Frieden. Tu, was immer du tust für Gott. Wir waren als Familie neulich bei einer total tollen Familie aus unserer Gemeinde zum Essen eingeladen. Und es war ein hammer leckeres Essen. Es war eine super Zeit. Wir haben uns mega wohl gefühlt. Und danach saßen wir noch zusammen und unser Gastgeber, der handwerklich einfach mega, mega, mega begabt ist, hat einfach erzählt, dass er häufig anderen hilft. Und er organisiert Holz und er kann ein ganzes Haus renovieren, wenn nötig. Und er hat auch schon mal auf den Urlaub verzichtet, einfach um jemandem ein Haus zu renovieren. Was er dabei aber nicht müde wurde, war die ganze Zeit das zu machen. Das habe ich für den getan. Die ganze Zeit hat er darauf hingewiesen, ich habe es für Gott gemacht. Was immer ich getan habe, ich habe es für Gott gemacht. Und genau das wünsche ich dir. Habe diese Einstellung. Ob du Kaffee zapfst, ob du ein Meeting organisieren musst, ob du Hausaufgaben betreust, ob du Wäsche wäschst, ob du seelsorgerische Gespräche führst. Mach dir bewusst, Gott, in erster Linie tue ich das für dich. Ich weiß, dass du dich über diese Herzenshaltung freust. It's all for you. Ich tue es für dich, Herr. Und das Tolle daran ist, kommt was zurück, super. Kommt nichts zurück, auch okay. Wenn du was für jemand anderes machst und er reagiert nicht richtig, Shalom dahin. Aber wenn du es für Gott machst, bist du unabhängig davon, ob der andere richtig reagiert oder nicht. Gott schreibt, oder beziehungsweise Paulus schreibt in Römer 12,1, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und auf einmal ist das, was du tust, Gottesdienst. Nicht nur sonntags, nicht nur hier, nicht nur singen oder predigen oder beten, sondern Hausaufgaben betreuen. Wäsche waschen, Kinder durch die Gegend kurven, mit dem Hund spazieren gehen und dabei die Nachbarin treffen. Was immer du tust, es wird zu Gottesdienst, wenn du in dem zu Gott sagst, Herr, hier bin ich und ich möchte mich von dir verwenden lassen, um deinen Frieden hier reinzubringen. Ich tue es für dich. Was Paulus noch in seinen Satz reinpackt, ist nicht nur, so viel an euch liegt, habt Frieden, sondern er sagt, mit allen Menschen. Mach keine Ausnahme. Ihr doch nicht, ich doch nicht. Kann es sein, dass es uns häufig ausreicht, wenn wir mit einigen Menschen im Frieden sind. Wenn ich mit 85% aller Menschen im Frieden bin, ist das schon mal nicht schlecht. Wenn ich das Ganze erhöhe auf 91, dann ist das super. Und ich komme ganz knapp zu 100%, wenn ich die mich einfach nerven, nicht in meinen Gedanken habe und einfach einigermaßen verdränge und mich nicht um die kümmere. Es reicht nicht, nur mit Menschen Frieden zu haben, die wir mögen. Das hat Paulus auch schon festgestellt. Er schreibt in seinem Wort, was bist du anders als die Heiden, wenn du die magst, die dich auch wieder mögen. Wir sind gerufen, unsere Feinde zu lieben. Segne die, die dich verfolgen. Segne sie und verfluch sie nicht. Römer 12, 14. Ich weiß nicht, wer es in deinem Leben ist. Aber ich möchte dich fragen oder einladen, darüber nachzudenken. Gegenüber wem ist dein Herz reserviert oder bitter? Und ich meine damit nicht, welche Person hast du erfolgreich verdrängt, sondern an welchen Namen denkst du? Und wenn die Person jetzt reinkommen würde, würdest du dich nicht freuen, sie zu sehen? Wo merkst du, da habe ich Unfrieden? Grenzt du innerlich bestimmte Personen, vielleicht sogar Volksgruppen aus? Wer hat dich verletzt, sodass du diese Person aus deinen Gedanken streichen möchtest oder aus deinen Gedanken gestrichen hast? Wen oder was fürchtest du, sodass du dagegen ankämpfen möchtest? Und Gott fordert dich heute heraus. Segne. Baue keine Mauern, segne. Ich möchte jetzt eine kurze Zeit ruhig sein und ich möchte dich einladen. Lass Gott jetzt in dieser Minute zu dir sprechen. Und das musst du selber machen. Bitte du ihn jetzt, dich an den Namen von einer oder mehreren Personen zu erinnern, denen du jetzt im stillen Gebet vergeben sollst. Und in einem weiteren Schritt. Erlaube Gott, dich gerade gegenüber dieser Person als einen Friedensstifter zu gebrauchen. Frag ihn im Gebet, heute Nachmittag, heute Abend, ob und wie du in nächster Zeit konkret auf diese Person zugehen sollst. Es gibt viele Möglichkeiten. Eines immer, bete für diese Person. Vielleicht ist die Person auch schon gestorben, dann kannst du auch nicht mehr auf sie zugehen. Aber vergeben kann man immer noch. Und vielleicht gibt Gott dir auch konkrete Anweisungen. Sagt, mach doch mal das. Sag doch mal Hallo. Ruf doch mal wieder an. Alles wäre ja so schön mit diesem Frieden, ne? Mach das Richtige und das Richtige kommt bald raus. Aber leider ist es nicht so. Paulus schreibt, ist's möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Gib alles, ohne Garantie auf Erfolg. Ich liebe ja Dinge, wo man sagt, wenn, dann. So einfach, mach das und das und das und das und dann passiert das und das und das und das. Frieden braucht zwei Seiten, damit es zustande kommt. Du kannst alles richtig machen. Du kommst mit der richtigen Einstellung. Du machst alles, was ich vorhin gesagt habe. Ja, du bist freundlich und du achtest dich selbst gar nicht so hoch und du eiferst dich nicht und du bist der perfekte Mensch sozusagen. Du überwindest dich, du gehst auf die Person zu, von der du jetzt gerade eben in Erinnerung bist und machst das. Und es gibt trotzdem keinen Frieden. Die andere Person widersteht dir. Das kann sein. Du hast keine Garantie, dass Frieden kommt, weil du Frieden willst. Du hast keine Garantie, dass wenn du alles richtig machst, automatisch sich Frieden einstellt. Und außer, dass du vielleicht alles richtig machst, gibt es auch noch die Variante. Du wirst vielleicht sogar gepiesackt. Vielleicht bist du gar nicht diejenige, die jetzt nur einfach Frieden suchen muss, sondern jemand ist aktiv gegen dich. Du bist in der Rolle des Feindlichkeitenempfängers. Der andere will mit dir keinen Frieden. Und der will dich noch nicht mal in Ruhe lassen. Du musst es immer wieder ertragen. Ja, das kann sein. Das ist möglich. Und dann gibt es noch eine Variante. Eine Verschärfung. Vielleicht ist es gerade dein Glaube. Oder Prinzipien, die du aufgrund deines Glaubens lebst, die den anderen provozieren. Vielleicht ist es ausgerechnet dein Verhalten, Ansichten, die du hast, die den anderen provozieren. Und Leute, ja, das kann sein. Das wäre nicht außerbiblisch. Ich möchte euch an Jesus erinnern, möchte euch an Paulus erinnern oder an den Stephanus erinnern. Die haben von sich aus alles getan, um Frieden zu haben. Und doch hatten sie so gesehen keinen Frieden. Ich habe ein gutes Bild dafür. Wenn ihr jetzt mal an einen Schuh denkt. Eine Schleife am Schuh kommt nur zustande, wenn beide Bändel sich beugen und mitmachen. Ein Bändel allein kann sich, wie er will, um den anderen Bändel herumwinden. Er wird keine Schleife zustande bringen. Und so ist es mit Frieden auch. Es gibt leider keine Garantie auf Frieden hier auf Erden, jetzt und egal, was wir tun. Und es gibt kein Rezept, das wir einhalten können. Und es wird 100% Friede sein. Und wisst ihr was? Paulus wusste das auch. Deswegen schrieb er, so es möglich ist. Und weißt du was? Das ist Teil des christlichen Alltags. Tatsächlich muss es sogar Teil des christlichen Alltags sein. Denn du bist nicht von dieser Welt. Und du bist nicht gleichförmig mit dieser Welt. Und es muss gewisse Reibungspunkte geben, weil sonst ist die Frage, bist du vielleicht doch von dieser Welt? Aber ich möchte dir Folgendes zusagen. Hinter dir steht der Gott des Friedens. Ich habe das so genossen, ich habe das in der Konkordanz mehrfach aufgeschlagen, dass Gott sich selbst nennt, ich bin der Gott des Friedens. Und er kam auf diese Welt. Er hat alles richtig gemacht. Und er wurde gerade deswegen gekreuzigt. Eine Kreuzigung ist das Gegenteil von Friede. Aber durch dieses Opfer, durch diese Leidensbereitschaft, hat Jesus die Welt mit sich versöhnt. Hat er Friede erst möglich gemacht? Hat er Frieden geschaffen? Hat er der Welt das Wesen Gottes offenbart, der von sich selbst sagt, ich bin der Gott des Friedens? Und er hat Gott sichtbar gemacht. Weil Jesus am Kreuz diese Anfeindungen bis zum Ende getragen hat, kannst du überhaupt Frieden haben. Und ohne Jesus hast du nicht diesen Frieden, diesen Shalom-Frieden, der in der Bibel versprochen wird. Nicht das Vollständigsein, Ganzsein, Heilsein. Gott hat es für dich gemacht. Das ist ein Grund zur Freude, auch in jeder Anfechtung. Auch wenn du das Versprechen nicht hast. Und wenn du Jesus-Nachfolger bist, dann gehören auch Opfer und Leidensbereitschaft und Spannungen in dein Leben mit dazu. Es kann Teil deines Lebens sein, dass du von Herzen Frieden willst und trotzdem nicht mit allen in Frieden bist. Das Evangelium polarisiert. Und diesen Frieden, wir sollten nicht Frieden mit Harmonie verwechseln. Und einfach, oder mit dem Wort, lass mich doch in Frieden. Sondern es ist an uns, unsere Herzen aufzumachen. Gottes Liebe für die Menschen an uns ranzulassen, selbst wenn sie uns nicht lieben. Und trotzdem von Herzen den Frieden zu suchen. Das ist christlicher Alltag. Erlebst du das? Sowohl Anfeindungen, als auch einfach Gottes Leidenschaft in deinem Herzen für die Menschen? Auch für diejenigen, die nicht im Frieden sind? Selbst für diejenigen, die nicht mit dir im Frieden sind? Für die, die dich anfeinden? Gott ist der Gott, der Wunder wirkt. Das steht wiederum über allem. Gott ist der Gott, der Wunder wirkt. Und Schiller hat gesagt, wer nichts wagt, der darf nichts hoffen. Du weißt nicht, ob etwas möglich ist, bis zu dem Moment, wo du alles getan hast, um es zu ermöglichen. Ja, ich bin immer so genervt, wenn meine Söhne irgendwie erzählen, dass irgendwas nicht möglich ist und du merkst, die haben es ja nicht mal versucht. Eigentlich wollten sie es gar nicht versuchen, sondern eigentlich sagen sie es mir nur, damit ich mich jetzt auf den Weg mache und das möglich mache. Also es ist ihre Art und Weise, etwas zu ermöglichen. Sag's Mama, die macht's dann. Aber wir sind zu schnell an dem Punkt, dass wir sagen, oh, das ist nicht möglich. Ja, Paulus sagt da, so es möglich ist, es ist nicht möglich, also ich bin raus. Du bist in dem Moment raus, wo du tot bist. Bis zu dem Punkt lohnt es sich, sich zu bemühen. Gib alles, auch ohne Erfolgsgarantie. Stephanus betete noch in dem Moment, wo er gesteinigt wurde, Herr, rechne ihnen das nicht zu. Wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du das mit dem Möglichst so langsam in Erwägung ziehen. Und doch, Paulus stand daneben. Okay, es war eine andere Story, aber nichtsdestotrotz, er hat sich bekehrt. Stephanus hat gebetet. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hatte. Hör nicht auf zu beten. Bitte Gott, Herr, zeig mir, kann oder soll ich etwas in der Beziehung, über die ich vorher nachgedacht habe, etwas tun? Wie soll ich für diese Person beten? Herr, entschuldige, wo mein Herz kühl geworden ist, wo ich die Person einfach verdrängt habe, wo ich gedacht habe, naja gut, wenn wir die 98% mitnehmen, haben wir ja immer noch viel erreicht. Bete, Herr, schenke mir neue Kraft für die Person XYZ zu beten und dein Herz für diese Person neu an mich ranzulassen. Und ich habe die beste Nachricht für dich überhaupt. Du hast einen Helfer. Der Heilige Geist, den Gott dir geschenkt hat, hilft dir, mutig zu sein und den ersten Schritt zu machen. Denn ein Friedensstifter muss mutig sein. Du weißt ja nicht, ob es zum Erfolg führt. Und doch bist du gerufen, die erste Person zu sein. Derjenige zu sein, der als erstes die Waffen sinken lässt. Derjenige zu sein, der als erstes das Visier hochknipft. Derjenige zu sein, der als erstes die Hand hinhält. Du weißt nicht, ob der andere nicht einschlägt oder nicht. Aber du hältst deine Hand hin. Das verwartet Mut. Und Gott gibt dir den Heiligen Geist und du hast den Mut. Der Heilige Geist hilft dir, demütig zu sein, deine Rechte loszulassen. Vielleicht bist du ja sogar im Recht. Vielleicht bist du wirklich, wirklich im Recht. Nicht nur so wie ich, sondern so richtig, richtig. Und trotzdem hilft dir der Heilige Geist, deine Rechte loszulassen. Du erinnerst dich an Römer 12,1 und sagst, Gott, wenn du dich mit mir erbarmt hast, wer bin ich? Dann will ich mich auch erbarmen. Ich lasse meine Rechte los. Ist okay für mich. Und der Heilige Geist gibt dir Trost, gibt dir Geborgenheit und gibt dir Frieden, selbst wenn all das nicht zum Frieden führt. Und du im Moment auf jeden Fall in der Situation merkst, die Schuhbändel treffen sich nicht. Wir werden keinen Frieden bekommen. Der Heilige Geist ist da und er schenkt dir Frieden. Und ich möchte mit dem Vers aus Römer 12,21 enden. Und das möchte ich dich auffordern damit. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Lass dich nicht von Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Und ich habe eine ganz kleine Geschichte dazu, die ich richtig süß und putzig finde. Und tatsächlich ist sie mir selber passiert. Ich war noch kein Christ, wohnte in so einer Einzimmerwohnung. Meine erste, nicht ganz, aber wie auch immer. Also meine eigene Wohnung und schon, wo ich da eingezogen bin, hat derjenige, der darin wohnte, gesagt, also ich würde mich voll freuen, wenn du die Wohnung nehmen würdest. Ich lasse dir auch gerne den Küchenschrank, weil den fand ich so toll, dass ich die ganze Wohnung dafür hätte nehmen können. Und was ich dir aber sagen muss, die Vermieterin, die hat Stress mit allen hier im Haus. Alright, ich dachte mir, ist ja egal, mache ich. Küchenschrank habe ich, bin ich okay mit. Und ich bin da eingezogen und ich habe festgestellt, erstens, das stimmte, die Vermieterin, die auch in dem Haus wohnte, eine ältere Dame, mehr so Optik nicht so gut, hatte wirklich mit allen Stress. Und die kommunizierte nie mit dir, sondern die hatte einen Mittelsmann. Das heißt, da kam dann immer ein Verwandter von ihr und der hat ihr gesagt, was sie dir eigentlich sagen möchte, obwohl sie mit dir im gleichen Haus wohnt und an dir auch vorbeiläuft. Aber der sagte dir das dann und da, du hast irgendwo einen Zettel gefunden, da stand irgendwas drauf oder Hausflur nicht sauber oder wie auch immer, irgendwie sowas. Das erste Spannende war, wir hatten eine unheimlich gute Gemeinschaft unter den Mietern, weil wir hatten einen gemeinsamen Feind. Das zweite war, wir waren der festen Überzeugung, wir sind im Recht, weil die Frau ist doof. Es war also richtig toll. Und dann bin ich Christ geworden. Dann hatte ich ein Problem. Dann dachte ich, oh, so kann es ja nicht weitergehen. Das ist ja irgendwie mega, mega, mega doof. Und dann war Weihnachten. Und wir waren in der Gemeinde und so jemand wie ich hat jetzt solche Aufrufe gemacht, wie ich heute an euch. Ja, denk an die Person, die du nicht leiden kannst und so weiter und so fort und tu mal was. Und dann dachte ich, na gut, dann backe ich halt Plätzchen und werfe die da bei ihr irgendwie so mit einem Tütchen irgendwie in den Briefkasten. Habe ich auch gemacht. Dann klingelt's. Mache ich die Tür auf. Dann stand diese Frau vor mir. Und wisst ihr was? Die war ganz klein. Nicht, weil sie demütig oder sowas war, sondern die war einfach gar nicht so groß, wie ich sie eigentlich mir in Erinnerung hatte. Die war eigentlich relativ klein und die wirkte auch gar nicht so böse. Die wirkte eigentlich relativ eher alt und gebrechlich. Ja? Und dann hat die zu mir gesagt, mir hat noch nie jemand Kekse geschenkt. Wollen Sie nicht zu mir hochkommen? Ich habe auch gebacken, dann können wir gemeinsam Plätzchen essen. Oh, und bei älteren Leuten schmissen mir immer sofort das Herz. Dann sag ich, klar. Und dann bin ich mit der hochgegangen und oh, das war so ein richtig schönes Oma, so Deckchen hier und Deckchen da und drei Deckchen auf dem einen Deckchen und so. Und dann hat sie mir so einen weichen Sessel angeboten und ich saß da drin und wir haben eine Stunde lang gesessen und ich muss sagen, die kannte wirklich gut backen und haben ihre Plätzchen gegessen und mir ist auf einmal bewusst geworden, die Frau ist nicht eine Furie und auch kein Drache, sondern das ist eine arme Frau, die sich mega fürchtet vor den Menschen, die in ihrem eigenen Haus wohnen und die deswegen einen Mittelsmann einschaltet, weil sie sich nicht traut, mit ihnen zu reden. Und die hat einfach ganz viel Blödes in ihrem Leben erlebt und deswegen ist sie so unglaublich hart. Und ihr werdet es nicht glauben, bis ich ausgezogen bin, waren wir tatsächlich befreundet. Ich bin ab und an mal da hochgegangen und habe einfach was mit ihr gemacht. Kaffee getrunken oder so. Und es hat mir so gut getan. Und außerdem hat sich nie wieder jemand über meine Kehrwoche beschwert. Also richtig, richtig gut. Ich möchte noch beten. Herr, wir wollen das ernst nehmen. Wenn Paulus schreibt, so es an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Herr, wir wollen das leben. Wir wollen den Frieden suchen. Und ihm nachjagen. Und wir wollen das in unseren Fokus nehmen. Und ich bitte dich, Herr, bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, heb du hervor, was für jeden Einzelnen gilt. Herr, lass diese Worte nicht einfach nur irgendwo stehen, sondern schenke du ihnen Füße, die deinen Frieden hinaustragen. Herr, ich bitte dich durch diese ganze Predigtreihe, mehre du deinen Frieden. In unserem Leben, mit den Menschen um uns herum, in dieser Stadt, damit die Welt erkennt, dass du deinen Sohn gesandt hast, um dich zu verherrlichen, um zu zeigen, du bist der Gott des Friedens. Amen.